Okay, this is so vor ein paar Wochen haben wir uns ungefähr 25 Leute oder noch etwas mehr noch im Theravada-Raum in Wien getroffen, haben gemeinsam meditiert an einem Dienstag. Das war im März, Anfang März. Dann eine Woche später waren nur noch 10 Leute, nur noch junge Leute und ich. Und es war sehr schütterbesucht. Und zwei Tage später kam die Anweisung, dass alle religiösen Stätten geschlossen bleiben sollen. Und somit war das buddhistische Zentrum und die Theravada-Schule geschlossen. Und für viele von euch hat sich auch wahrscheinlich viel verändert von einem Tag auf den anderen. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei Harald Reiter bedanken, der die Initiative hatte oder die Unterstützung gegeben hat, dass wir dieses Zoom für die Theravada-Schule eingerichtet haben und so immerhin online sein können, solange es gebraucht wird. Und irgendwo in dieser Zeit jetzt ist es so offensichtlich, was der Buddha sowieso immer darlegt, etwa diese sogenannten universellen Charakteristika von Veränderlichkeit und Vergänglichkeit. Plötzlich schaut alles irgendwo anders aus, in einer anderen Situation. Dinge, die möglich waren, sind plötzlich nicht möglich. Dinge, die selbstverständlich waren, sind nicht selbstverständlich. Natürlich passiert Vergänglichkeit nicht nur ab und zu, wenn irgendwas passiert. Passiert immer. Aber es wird uns manchmal mehr, manchmal weniger bewusst. Oder auch dieses universelle Charakteristika, das der Buddha nennt, von Dukkha. Leiden, wenn Menschen krank sind, körperlich leiden, psychisch leiden. Aber es wird auch definiert als ja, getrennt sein von Lieben, vereint sein mit Unlieben. Ich kenne Menschen, die eine Beziehung führen mit jemandem in einem anderen Land, etwa in der Schweiz oder sonst wo. Und sie wissen nicht, wann sie sich wiedersehen, ja, über Skype vielleicht, aber im echten Leben. Oder nicht erlangen, was man erstrebt, ist auch eine Definition. Da gibt es sicher auch Beispiele dafür, was eben gerade nicht geht. Oder Großeltern, die ihre Kinder nicht sehen können oder Enkelkinder nicht sehen können. Und da ist noch ein drittes Charakteristika, das Anatta genannt wird, das Nicht-Selbst. Im Sinne von kein unveränderliches Selbst oder Ich, das die Kontrolle ausüben kann. Und ich möchte nicht auf dieses Anatta Nicht-Selbst so eingehen, aber auf diesen Aspekt von Kontrolle. Und das ist etwas, was Meditierende oft auch berichten, wenn dieses Charakteristika von Anatta, von Nicht-Selbst, sich eröffnet, dass es eher oft so gesehen wird wie, ich dachte, ich kann etwas kontrollieren, aber ich kann es gar nicht kontrollieren. Ich dachte, ich kann kontrollieren, was für Gedanken auftauchen, aber ich kann es nicht kontrollieren. Es geschehen Dinge von selbst. Oder wie Joseph Goldstein es ausgedrückt hat im Englischen, ich habe das so im Kopf, diesen Ausspruch, empty phenomena rolling on. Leere Phänomene, die sich entfalten. Und gleichzeitig sagt der Buddha, diese universellen Charakteristika wirklich mit dem Herzen zu erfassen und zu verstehen, bringt gleichzeitig auch eine Freiheit. Weisheit, Freiheit, Loslassen von Illusionen, die man hatte. Das heißt, dieser Punkt von nicht kontrollieren können, das bezieht sich auch auf Dinge im Außen. Und Menschen haben oft so dieses Gefühl, ja, wenn wir nur, wir können kontrollieren, wir können die Natur kontrollieren, wir können den Klimawandel kontrollieren, es hängt nur von uns ab. Aber wie man sieht, es hängt nicht nur von uns ab. Ich möchte jetzt etwas gestehen. Vor circa 20 Jahren, da habe ich so begonnen, auch im buddhistischen Zentrum Theravada-Raum von Zeit zu Zeit zu unterrichten und ab und zu ein Samstagsseminar zu halten. Die Ursula Lyon hat das damals schon gemacht. Und ich von Zeit zu Zeit. Da hatte ich, irgendwie erinnere ich mich, diese Idee, zu einem Thema etwas zu machen, wo ich eigentlich das nur deshalb gemacht habe, weil mir der Titel so gut gefallen hat, der mir eingefallen ist. Und dieser Titel hieß Loslassen, was wir nie hatten, / Kontrolle. Das ist ein guter Titel, da mache ich ein Seminar dazu. Und ehrlich gesagt, so viel ist mir damals nicht eingefallen. Auf jeden Fall, als ich dann hinkam an diesem Samstag zu diesem Seminar, was war? Niemand war da. Habe ich mal loslassen müssen. Und ich weiß nicht, vielleicht ein Jahr später habe ich es noch einmal angegangen und es ist wieder schief gegangen, weil ich war krank. Und dann habe ich es lassen. Heute würde ich sagen, okay, guter Titel, aber vielleicht erst mal an den Inhalt denken. Ich denke, wir können loslassen, was wir nie hatten, Kontrolle. Es geht nicht darum, Kontrolle loszulassen, sondern es geht darum, eine Illusion loszulassen. Die Illusion, alles Mögliche kontrollieren zu können. Und das ist auch sehr offensichtlich in dieser Zeit jetzt. Der Buddha offeriert etwa die sogenannten 5 täglichen Betrachtungen, etwas, was ich zeitlang jeden Tag so für mich reflektiert habe oder auch rezitiert habe. Und auch hier kommt es so ganz offensichtlich rüber. Viele von euch kennen sie, aber ich werde sie kurz vorlesen. Sie klingen vielleicht etwas pessimistisch, aber können wir es realistisch aufnehmen. Ich bin dem Alter unterworfen, ich kann dem Alter nicht entgehen. Etwas, was wir nicht kontrollieren können, das Altern geschieht, ob wir das wollen oder nicht. Ich bin der Krankheit unterworfen, ich kann der Krankheit nicht entgehen. Wir können natürlich Bedingungen schaffen, so gesund wie möglich zu sein. Und es ist gut und wichtig, das zu tun. Aber letztlich ist auch da nicht die vollkommene Kontrolle da. Drittens, ich bin dem Tode unterworfen, ich kann dem Tode nicht entgehen. Und hier kann man wollen, so viel man will, das ist eine Tatsache. Auch hier haben wir nicht eine Kontrolle drüber. Und der vierte Punkt, alles, was mein und mir lieb ist, muss sich ändern und wird entschwinden. Hier dieses Gesetz von Veränderlichkeit und von Vergänglichkeit. Auch hier, so sehr wir kontrollieren, sind Grenzen gesetzt. Es gibt dann noch eine 5. tägliche Betrachtung und auf die komme ich dann noch zurück Und das ist die, sagen wir mal, die positive. Und es ist wichtig, dass man die Sicht der Dinge nicht in Extreme kippen lässt. Und die Lehre des Buddha ist auch das, was man nennt, der mittlere Weg. Und so ist es auch wichtig, dass wir diesen Aspekt von keine Kontrolle zu haben, nicht ins Extrem kippen lassen. Auf einer Weise stimmt es, aber auf der anderen Seite haben wir Einfluss. Wir können Dinge beeinflussen. Ich habe Bereiche, wo ich keine Kontrolle habe, und es gibt Bereiche, wo ich auf eine Weise Kontrolle habe. Ein Rinpoche, von dem ich vor kurzem einen Vortrag gehört habe, hat gemeint, ja, die Menschheit glaubt, sie hat die Kontrolle, aber jetzt kommt da so ein kleines Virus namens Corona, und der Name sagt es schon, Krone, setzt sich die Krone auf und sagt, jetzt habe ich die Kontrolle. Obwohl auch das nicht wirklich die Kontrolle hat. Aber ein interessanter Gedanke. Eine Bekannte aus Deutschland hat mir eine Art Reflexionsliste geschickt. Und ich denke, die kann interessant sein, auch für dich selbst mal persönlich zu tun. Und auf dieser Liste stehen sind zwei Spalten. Und da steht drauf, als Überschrift auf der einen Spalte, ich kann nicht kontrollieren. Was kann ich nicht kontrollieren? Und sie hat da ein paar Dinge gerade so zur jetzigen Zeit dazu geschrieben, wie, ja, ich kann nicht kontrollieren die Handlungen der anderen. Ich kann nicht kontrollieren, was geschehen wird und wann dies alles endet. Ich kann nicht kontrollieren, wie lang diese Ausgangsbeschränkungen dauern werden. Ich kann nicht kontrollieren, ob es ein Klopapier gibt im Geschäft oder nicht. Ich kann nicht kontrollieren, wie weit andere das Social Distancing befolgen. Und so weiter. Und die zweite Spalte, da steht, ich kann kontrollieren. Oder ich kann beeinflussen. Ich kann beeinflussen, wie meine Einstellung ist. Ob ich eine positive Einstellung finden kann. Ich kann beeinflussen, ob ich freundlich mit mir bin. Ich kann beeinflussen, wie weit ich soziale Medien nütze oder sie limitiere. Ich kann beeinflussen, wie weit ich Zeitung lese online und ob es da auch ein Limit gibt und wann ich es ausschalte oder nicht tue. Ich kann beeinflussen, mich bewusst kleiner Dinge zu Hause zu erfreuen. Das sind ein paar Beispiele. Ich denke, jeder kann für sich hier reflektieren. Das heißt, man kann Bedingungen schaffen. Ich kann gesund essen, ich kann mich bewegen, ich kann schauen, wie ich Hygiene meines Herzens betreibe. Und für mich habe ich bemerkt, für mich ist wichtig, auch hier immer an diesem gleichen Ort zu sein. Es ist nicht was Ungewöhnliches. Im Kloster ist es auch so. Da ist es teilweise auch gar nicht gestattet, eine bestimmte Grenze zu überschreiten und durch das Tor hinauszugehen. Aber so einen gewissen Rhythmus zu haben oder eine Struktur oder in der Früh und am Abend zu meditieren, sei es noch so kurz oder lang oder wie auch immer, oder ein kleines Ritual, schafft irgendwie Struktur und macht aus diesem Einerlei etwas einen Kontrast. Oder auch die schönen Dinge zu entdecken. Zum Beispiel da in dieser Kleinstadt, in der ich mich da befinde, bemerke ich, die ist größer als ein Dorf, wo man sich in letzter Zeit nicht mehr so grüßt, weil man sich nicht so kennt. Und jetzt ist es so, dass Leute zwar Abstand halten, aber sich grüßen. Viel mehr als früher. Ich möchte jetzt zur fünften täglichen Betrachtung kommen, die ich noch nicht vorgelesen habe. Und die hat zu tun mit, was wir sehr wohl beeinflussen können. Da heißt es, ich bin Eigentümer oder Eigentümerin meiner Handlungen. Erbe meiner Handlungen, von ihnen geboren, mit ihnen eng verknüpft. Und ob ich gute oder schlechte oder heilsame und unheilsame Handlungen tue, dessen Erbe werde ich sein. Und das steigt nicht auf ein Schicksal und oje, was bin ich für ein Erbe von vergangenen Handlungen, sondern was kann ich jetzt tun, welche Handlungen kann ich jetzt setzen. Und hier ist, sagen wir, ein Spielraum und auch eine gewisse Möglichkeit von Achtsamkeit und positiver Beeinflussung. Zum Beispiel, was immer wir tun oder sagen oder in Aktivitäten gehen, auch zu schauen, aus welcher Haltung kommt sie, aus welcher Motivation kommt sie, aus welchem Geisteszustand kommt sie. Das ist nämlich der springende Punkt. Und für manche gibt es viel mehr zu tun als sonst. Und trotzdem, aus welcher Haltung kommt dieses Tun? Fühle ich mich als Opfer oder kommt es aus einer Art von Haltung des Gebens? Wie weit kann ich für andere sorgen, auch für mich sorgen? Aber oft beobachte ich bei mir oder auch ein paar andere Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, dass eigentlich nicht so viel zu tun wäre, aber man verfällt in eine Geschäftigkeit, in ein Planen und ein Tun und oft notwendig, aber oft auch nicht notwendig. Aus welcher Haltung kommt es? Aus welcher Motivation kommt es? Vielleicht aus Angst oder Sorge, Unsicherheit, der Ruhelosigkeit? Oder kommt es aus Klarheit oder aus Stille oder aus Weisheit oder Voraussicht? Also kann es wohl interessant sein, von Zeit zu schauen, aus welchen Haltungen kommen meine Handlungen. Ich habe ein E-Mail bekommen von Haus der Stille Burek. Und wo habe ich das nur? Hier. Einer der Mitbegründer von Purek, David Steindl Rast, der Benediktinermönch, weit über 90 Jahre alt. Wahrscheinlich habt ihr von ihm gelesen oder gehört, kennt ihn. Hat so ein paar Worte geschrieben und gesandt. Das wurde weitergeschickt. Ich möchte nur einen kleinen Ausschnitt davon vorlesen. Er schreibt, diese Pandemie ist eine einmalige Gelegenheit anzuhalten, uns nach innen zu wenden und still zu sein, zu schweigen. Wenn wir berufen sind, den Kranken, den wirtschaftlich Gefährdeten oder den offiziellen Entscheidungsträgern beizustehen, kann unsere Antwort unverzüglich gefordert sein. Aber auch dann muss sie aus der Stille kommen. Nur was in der Stille wurzelt, kann Frucht tragen. Ich finde es bestürzend zu sehen, wie viele Menschen sich berufen fühlen, ihre eigenen Ideen und Ratschläge zu den medizinischen Anweisungen oder zu den behördlichen Anweisungen im Internet hinzuzufügen. Gut gemeint. Aber wie schade, dass Sie gleich etwas sagen müssen. Was für eine Verschwendung dieser einmaligen Gelegenheit, die Stille auf uns wirken zu lassen. versuchen wir doch, uns wehrlos der Stille auszusetzen. Jeden Tag etwas länger, bis sie uns unter die Haut geht und bis ins Herz. Dieser Text, ich komme jetzt auf den Text von den 5 täglichen Betrachtungen zurück, wo gewisse Aspekte des, was wir nicht kontrollieren können, genannt werden, aber dann auch so diese Verantwortung und die Möglichkeit, unser Handeln auszurichten, wo wir Einfluss haben auf die Resultate, die dadurch verursacht werden. Da heißt es, wir sind Erbe unserer Handlungen und wir sind verantwortlich für unsere Handlungen, die gut oder schlecht oder geschickt oder ungeschickt sind, und dessen Erbe werden wir dann auch wieder sein. Jetzt kann man sagen, oh, ich bin Erbe meiner Handlungen, ich kann es nicht verändern, Vergangenheit. Und das ist gerade jetzt so, dass man sehr auf die Ressourcen zurückgeworfen ist, die wir eben schon haben. Ich kann mich erinnern, als ich in Sri Lanka war, so relativ jung, hat es immer geheißen in diesen Klöstern, nützt die gute Gelegenheit, dass du gesund bist, dass du in Frieden lebst, dass du Zeit hast zum Praktizieren. Und ich habe mir gedacht, naja, das ist irgendwie selbstverständlich. Warum sagen die das? Ich habe das irgendwie nicht so ernst genommen. Aber es bedeutet nicht, dass auch nicht jetzt gute Gelegenheiten sind. Und es bedeutet auch nicht, dass wir keine inneren Ressourcen schon haben. Ich denke, wir haben mehr Ressourcen, als wir glauben. Aber es ist vielleicht wichtig, in der Reflexion darüber nicht nachzudenken in dem Sinne von, welche Ressourcen habe ich nicht. Das kann auch verlockend sein, zu tun. Sondern zu erforschen, welche Ressourcen habe ich. Und ich meine auch hier vor allem innere Ressourcen. Eine Bekannte, die auch schon eine Weile meditiert, hat zum Beispiel gesagt, ich war öfters in einem Retreat und da waren wir oft tagelang oder wochenlang an einem begrenzten Ort und konnte dann nicht rausgehen und habe da erfahren, dass man auch an diesem beschränkten Ort zur Ruhe kommen kann oder Freude empfinden kann oder sich sammeln kann. Heilsames entfalten kann. Deswegen macht es mir jetzt gar nichts aus, dass ich da nicht so viel rausgehen kann. Ich bin es auf eine Weise gewohnt. Oder eine Ressource, die die meisten von uns haben, wo wir auch eine gewisse Erfahrung mit Meditation haben, mehr oder weniger, aber doch. Mit sich selbst sein zu können, mit den Stimmungen sein zu können, ohne dass man flüchten muss vor sich. Sich selber auszuhalten auf eine Weise. Oder immer wieder zurückfinden zu können zum Gewahrsein. Ah, was ist da jetzt? Das heißt nicht, dass wir es immer sind, aber wir haben die Ressource. Oder wie jemand mir geschrieben hat, diese Ressource zu entdecken, von es in der Zwischenzeit gelernt zu haben, eigener guter Freund, eigene gute Freundin zu sein mit sich selbst. Auch etwas sehr Schönes und wichtig. Oder die Ressource, gelernt zu haben, mit nichts Besonderem zu sein. Und begleite So ein, zwei Leute, die gerade ein Selbstretreat zu Hause machen. Und jemand hat mir da gesagt, naja, es ist eigentlich jetzt sehr ruhig und sehr still, aber es ist nichts Besonderes. Genau um das geht es auch. Können wir mit dem Nicht-Besonderen sein, das schließlich auch was Besonderes werden kann, je nachdem, wie unsere Aufmerksamkeit ist und wie wir dem begegnen. Und dieses Nichts Besonderes kann sich jetzt auch relativ leicht entfalten. Jeden Tag der gleiche Blick aus dem gleichen Fenster. Nein, es ist das gleiche Fenster, aber nicht der gleiche Blick. Oder die gleichen Menschen, mit denen man zusammen ist. Wiederkehrende Eindrücke, was auch immer. Und natürlich kann man sie ablenken, man kann viel im Internet sein und vielleicht ist das auch gut. Aber können wir auch diese Momente von Stille oder von Einfachheit finden? Einfach mal was lesen oder putzen und Freude am Putzen hatte ich heute beim Fensterbrett putzen oder mit jemandem reden. Ich denke, man hat jeder Ressourcen. Also, Kontrolle, keine Kontrolle. Einfluss, kein Einfluss. Wichtig, die Sicht nicht in Extreme kippen zu lassen. Um zurückzukommen auf diesen doch meiner Meinung nach genialen Titel des Seminars, Loslassen, was wir nie hatten, Kontrolle. Die Illusion der Kontrolle heißt auch gleichzeitig, sich dem Neuen zu öffnen, sich dem Unbekannten zu öffnen. Und das ist auch eine Ressource, die auch in der Meditation, wo man sich nach innen begibt und sich Neuem öffnet, sich Unbekannten öffnet, entfaltet werden kann. Oder wir auch schon entfaltet haben immer wieder. Das Unbekannte im Außen, das Unbekannte in uns. Und auch speziell, wenn eine gewisse Unsicherheit da ist, wie geht es weiter, wie ist der Fahrplan, wann können wir uns wieder treffen in der Theravada-Schule. Ich habe ein schönes Gedicht, mit dem ich schließen möchte, diesen hier einen Vortrag. Ich finde. Ah ja. Dieses Gedicht ist von Dana Falls. Zulassen heißt es. Man kann das Leben nicht steuern. Versuche, einen Blitz einzufangen oder einen Orkan aufzuhalten. Staue einen Fluss und er wird sich einen neuen Lauf suchen. Widerstrebe und die Strömung wird dich mitreißen. Lasse zu und Gnade wird dich in höhere Gefilde tragen. Die einzige Sicherheit besteht darin, alles zuzulassen. Das Wilde und das Schwache, Angst, Fantasien, Fehlschläge und Erfolg. Wenn Verlust die Türen deines Herzens aufreißt oder Trauer deine Sicht mit Hoffnungslosigkeit verschleiert, wird das schlichte Aushalten der Wahrheit zur Übung. Mit dieser Entscheidung, den gewohnten Weg zu sein, zu verlassen, wird deinen neuen Augen die ganze Welt offenbaren. So. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz die Beine strecken, wer will, und wir können uns zum Abschluss für ein paar Minuten, 5 Minuten oder 8 Minuten zu einer kurzen Metta-Meditation noch hinsetzen, nachdem ihr euch gestreckt habt. Und